NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie Kirsten Westhus. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Von der Ausgrenzung zur Segnung, über den Umgang der hannoverschen Landeskirche mit der Homosexualität. Erst lesen, dann reden. Wie kann die Kirche gewinnend von Gott sprechen? Schutz oder Stigmatisierung, kirchliche Positionen zum neuen Prostituierten-Schutzgesetz und Paukenschlag im Pontifikat. Franziskus trennt sich von Glaubenspräfekt Gerhard Ludwig Müller. Dazu heute am Ende der Sendung unser Kommentar. Am Freitag wurde mit einer breiten Mehrheit im Bundestag für die Ehe für alle gestimmt. Der völligen rechtlichen Gleichstellung homosexueller Paare mit der Mann-Frau-Ehe steht nun auch in Deutschland nichts mehr im Wege. Die beiden großen Kirchen haben das Abstimmungsergebnis unterschiedlich bewertet. In der evangelischen Kirche hat sich gerade in den vergangenen Jahrzehnten viel getan. Gleichgeschlechtliche Paare werden im Gottesdienst gesegnet. In einigen Landeskirchen können sie sich auch trauen lassen. Und auch Pfarrerinnen und Pfarrer können in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Und der Partner, die Partnerin darf mittlerweile in den meisten Fällen auch mit in das Pfarrhaus einziehen. Doch lange Zeit versuchte man, das Thema unter den Teppich zu kehren. Und die Auseinandersetzungen des weiten Weges haben einige Wunden hinterlassen. Michael Hollenbach berichtet, wie der Prozess zur Gleichstellung in der Landeskirche Hannovers verlaufen ist.
Ich habe ja gleich mit meinem Partner im Pfarrhaus gewohnt, als ich 1978 Gemeindepastor wurde. Und das lief reibungslos.
Der schwule Pfarrer Hans-Jürgen Meyer aus Hannover erinnert sich, dass es aber bald in der Gemeinde Gerüchte gab, der Pfarrer sei schwul. Zu der Zeit strebte die hannoversche Landeskirche ein sogenanntes Amtszuchtverfahren gegen Pastor Klaus Brinker an, der seine Homosexualität offen lebte. Brinker wurde aus dem Dienst entlassen. Hans-Jürgen Meyer wollte sich damals, Anfang der 80er Jahre, nicht länger verstecken. Er bekannte sich zur Homosexualität und zu seinem Freund. Die Konsequenz? Er wurde im Oktober 1984 vom Dienst suspendiert.
Das war natürlich bitter für mich auch, weil ich sehr gerne Gemeindepastor war. Ich war auch anerkannter Gemeindepastor. Ich musste mein Leben erstmal jetzt anders gestalten. Ich durfte 16 Jahre mal nicht mehr arbeiten.
Obwohl es 1993 einen Beschluss des Kirchenparlaments der Synode gab, dass Pfarrer, die in einer homosexuellen Partnerschaft leben, in der Kirche zu beschäftigen seien, lehnte das der damalige hannoversche Landesbischof Horst Hirschler ab. Vielmehr erklärte Hirschler in einem Interview mit der Zeit vom 10. Dezember 1993, Homosexualität sei ein von Gott auferlegtes Schicksal.
Wir sagen, Homosexuelle können Pastoren sein, wenn sie bereit sind, partnerlos zu leben. Da es sich um ein öffentliches Amt handelt, bedarf es einer Lebensführung, die das Hören des Wortes Gottes nicht blockiert.
Hans-Jürgen Meyer durfte unter Hirschlers Nachfolgerin im Bischofsamt Margot Käßmann im Jahr 2000 seinen Dienst wieder aufnehmen. Aber erst 2005 wurde er auch offiziell zum Pastor der Landeskirche ernannt. Lange Zeit begegnete die hannoversche Landeskirche dem Thema Homosexualität mit einer Art Doppelstrategie. Intern dulden, offiziell leugnen. Als die heutige Superintendentin Elke Schölper sich vor 20 Jahren in eine Musikerin verliebte, war ihr klar:
Ich sah mich schon im Landeskirchenamt im Archiv Akten sortieren als Strafversetzung, weil ich ja wusste, ich widerspreche dem, was im Ordinationsversprechen ist und bei jeder Einführung wieder gefragt wird, in Übereinstimmung sein mit den Ordnungen unserer Kirche.
Und die Ordnungen sahen bis 2010, auch während der Bischofszeit von Margot Käßmann, vor, dass eine lesbische Pastorin, ein schwuler Pfarrer, quasi zölibatär, allein im Pfarrhaus zu leben hatte. Das war auch noch 2007 so, als sie Superintendentin in Garbsen bei Hannover wurde. Elke Schölper empfand die Behandlung ihrer Partnerin als unwürdige Doppelmoral.
Jeder in der Gemeinde kannte sie. Bei meiner Einführung wurde sie begrüßt, aber sie durfte nicht in der Dienstwohnung wohnen.
Die Zeiten haben sich verändert. Heute ist es in den meisten evangelischen Landeskirchen kein Problem, als homosexuelles Paar im Pfarrhaus zu wohnen. Gleichgeschlechtliche Paare werden im Gottesdienst gesegnet. Ja, sie können sich in einigen Landeskirchen auch trauen lassen. Doch Hans-Jürgen Meyer wünscht sich heute eine Geste des Bedauerns der damaligen Kirchenleitung.
Herr Hirschler hat natürlich gesagt, solange ich lebe, kommen Sie mir nicht mehr auf die Kanzel. Das war schon ein schweres Wort und für mich sehr hart.
Heute, zu Lebzeiten von Horst Hirschler, steht der 68-jährige Hans-Jürgen Meyer auch als pensionierter Pfarrer noch auf der Kanzel. Doch auch im Rückblick will dem Altbischof kein Wort des Bedauerns über die Lippen kommen.
Nö, das ist damals dran gewesen. Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen getan. Und man kann nicht plötzlich so tun, als wenn man damals schon klüger hätte sein können.
Heute haben Homosexuelle ihren gleichberechtigten Platz in der Landeskirche gefunden, sagt Hans-Jürgen Mayer.
Herr Hirschler hätte noch mal gut die Möglichkeit, diese Veränderung auch zu benennen. Und ich würde mich auch freuen, wenn er sagen würde, ich habe mich damals schwer getan, es war aber ein Fehler. Und ich bin froh, dass es jetzt so ist.
Doch der 83-jährige Altbischof, noch heute Abt des Klosters Loccum, bleibt bei seiner Sicht der Dinge.
Wir haben das getan und gesagt, was ich verantworten konnte, nach bestem Wissen und Gewissen. Und da muss man jetzt nicht die früheren Zeiten verdammen. Das war so.
Auch ohne ein Zeichen des Bedauerns durch den Altbischof ist Hans-Jürgen Mayer heute froh.
Ja, das ist für mich natürlich eine Genugtuung, weil ich jetzt erlebe, Gott sei Dank erlebe ich das noch, dass sich in der Kirche was verändert hat. Wir sind ja angetreten, die nicht auszutreten aus der Kirche, sondern sie liebevoll zu verändern. Und diese Veränderung kann man jetzt also auch sehen. Und von daher ist das heute ein schönes Gefühl. Aber damals war das viele, viele Tränen gekostet.
Von der Ausgrenzung homosexueller Pastoren bis zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Das war ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft mit Reaktionen von Kirchenvertretern auf die Abstimmung im Bundestag zur Ehe für alle.
Die katholischen Bischöfe Deutschlands haben die Entscheidung des Bundestags vom Freitag für eine Ehe für alle scharf kritisiert. Der Familienbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Heiner Koch, sagte, er bedauere, dass der Gesetzgeber wesentliche Inhalte des Ehebegriffs aufgegeben habe, um ihn für gleichgeschlechtliche Partnerschaften passend zu machen. Er bezeichnete es als traurig, dass das Rechtsinstitut Ehe in das Räderwerk politischen Taktierens geraten sei. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese kritisierte das so wörtlich überhohe Tempo in dieser Woche. Es sei der grundsätzlichen Bedeutung des Themas nicht angemessen gewesen. Heese betonte, dass für die katholische Kirche die Ehe die Liebes- und Lebensbeziehung zwischen Mann und Frau sei, aus der Kinder hervorgehen können. Die evangelische Kirche in Deutschland begrüßt die Gleichstellung. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm warb nach der Abstimmung im Bundestag für gesellschaftliche Versöhnung. Er wünsche sich, dass jetzt weder Triumphgefühle auf der einen Seite noch Bitterkeit auf der anderen Seite den Ton angeben, erklärte Bedford-Strohm auf Facebook. Nach Ansicht Bedford-Stroms schwächt die Öffnung der Ehe für Homosexuelle nicht die Ehe zwischen Mann und Frau. Sie stärke vielmehr die Werteorientierung und das Anliegen der Ehe, ein verlässlicher äußerer Rahmen für eine lebenslange Beziehung zu sein, sagte der bayerische Landesbischof. In den meisten der 20 evangelischen Landeskirchen ist bereits eine öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Ehen möglich. Teils wurde sie einer Hochzeit zwischen Mann und Frau gleichgestellt. In der katholischen Kirche gibt es keine entsprechende Form. Erstmals wird gegen einen der ranghöchsten Kardinäle im Vatikan wegen des Vorwurfs des Kindesmissbrauchs ermittelt. Der Australier George Pell legte sein Amt als Chef des Finanzsekretariats vorübergehend nieder. Gleichzeitig beteuerte er seine Unschuld. Die australische Polizei hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den 76-Jährigen wegen Missbrauchsverdachts eingeleitet worden sei. Es gebe mehrere Kläger. Weitere Details wurden nicht genannt. Schon länger gibt es Vorwürfe gegen Kardinal Pell. Während seiner Zeit als Priester in Ballarat und später als Erzbischof von Melbourne an der Vertuschung von Missbrauchsfällen beteiligt gewesen zu sein. Die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen hält bis zum 7. Juli ihre 26. Generalversammlung in Leipzig ab. Auf dem Weltgipfel der Reformierten werden zentrale Fragen zu Frieden, Migration, Gerechtigkeit und der Zerrissenheit der Welt diskutiert. Am ersten Versammlungstag betonten die Delegierten die Bedeutung der Ökumene. Die reformierten Kirchen wollten schon immer die christliche Einheit, sagte Weltgemeinschaftspräsident Jerry Pillay, und betonte, sie wollten mit allen Kirchen zusammenarbeiten. Der Kongress mit mehr als 1000 Teilnehmenden aus 100 Ländern gilt als das größte religiöse Treffen im Jahr des 500. Reformationsjubiläums. Hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Repräsentanten von Kirchen und Religionen aus aller Welt werden sich vom 10. bis zum 12. September in Münster und Osnabrück zu einem internationalen Friedenstreffen versammeln. Dort wollen sie auf Einladung der katholischen Gemeinschaft von Sant' Egidio gemeinsam in Diskussionen und im Gebet für den Frieden in der Welt eintreten, kündigte Cesare Zucconi, Generalsekretär der Gemeinschaft, in dieser Woche in Osnabrück an. In einer zersplitterten Welt voller Krieg, Terror und religiöser Fundamentalismen sei der Dialog zwischen Religionen und Kulturen der einzige Weg zum Frieden, betonte Zucconi. In den beiden benachbarten Städten Münster und Osnabrück wurde 1648 der Westfälische Frieden geschlossen, der den Dreißigjährigen Krieg beendete.
Soweit die Meldungen. Vor einem Jahr hat der junge katholische Autor Erik Flügge den Kirchen aufs Maul geschaut und ihnen einen Spiegel vorgehalten. Der Jargon der Betroffenheit, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt, so nannte er sein Buch über Kirchensprech. Zu viele Redewendungen und Floskeln und ein typischer Tonfall. Alles weit weg von der Alltagssprache der Menschen. In der evangelischen Kirche ist das Sprachproblem schon länger ein Thema. Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum ging es nun um den aktuellen Stand der Debatte und Brigitte Lehnhoff hat sich umgehört, wie die Sprache der Kirche denn nun klingt oder klingen soll.
Katrin Ochsen leitet das Zentrum für evangelische Predigtkultur der EKD in der Lutherstadt Wittenberg.
Was gar nicht mehr geht, sind Floskeln, zum Beispiel Sätze, die mit »Wir alle« anfangen. Das vielgebrauchte Wörtlein vielleicht in Predigten, ein Stück weit. Die Kirche hat, glaube ich, wirklich dazugelernt, dass man auch auf das Handwerk des Predigens einen besonderen Schwerpunkt legen muss. Dass einem klar sein muss, zum Beispiel, dass man wirklich einen Text verfasst, schreibt in der Predigtvorbereitung, der nur fürs Hören gedacht ist. Dass man zum Beispiel Verben bevorzugt, dass man die Sätze kurz hält, dass man versucht, sprachliche Bilder zu finden. Also sehr handwerklich praktische Dinge, die bei uns in Deutschland, muss man sagen, in der Ausbildung chronisch vernachlässigt sind.
Prediger und Predigerinnen müssen den Mut haben, etwas Neues zu wagen.
Lautet hingegen das Plädoyer von Albrecht Grötzinger, Theologe an der Universität Basel.
Es gibt viele Stellen der Bibel, die hoch umstritten sind, wo es auch verschiedene Interpretationen geben kann. Die traditionelle Predigt hat letztendlich eine Antwort gegeben. Man könnte zum Beispiel ein Gerichtsforum inszenieren, Stimmen, verschiedene Stimmen, um zu zeigen, nein, dieser Text kann von verschiedenen Seiten erläutert werden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, der Prediger geht mal von der Kanzel runter, begibt sich an einen anderen Ort in der Predigt, bezieht dort die absolute Gegenposition. Das meine ich mit Raumeröffnung, damit die Hörerinnen und Hörer im Grunde selber ihre Antworten finden.
Um neue Räume oder gar Welten geht es auch Hartmut von Sass, Theologe an der Universität Zürich. Die These, Kirche müsse mit veränderter Sprache zu den Leuten gehen, dreht er um.
Man kann aber auch die andere These vertreten, dass man die Hörerinnen und Hörer zum Text bringen muss, also die Bewegung in die andere Richtung. Dass man vielleicht sagt, der Text hat eine Eigengesetzlichkeit, einen Eigenwert und die Leute müssen zum Text gebracht werden, nicht umgekehrt.
Der Schweizer Theologe kritisiert, wie zentrale biblische Begriffe quasi weichgespült worden seien. Beispiel Sünde.
Wir reden heute nicht mehr von Sünde, weil das ein Wort ist, das wir nicht mehr in den Mund nehmen wollen, sondern wir reden von Sprachspielen der Schuld, weil uns das viel, viel näher ist. Dass es Überlappungen gibt, das ist ohne Frage so. Aber ich würde sagen, es steckt im Sündenbegriff etwas viel Stärkeres als das, was wir in der angeblich gelungenen Übersetzung der Schuld eigentlich haben.
Wie kann es nun gelingen, Menschen zu biblischen Texten hinzubringen und eine Auseinandersetzung darüber anzustoßen? Mehr Bibel aufführen oder inszenieren, schlägt Stefan Alkier vor. Der Theologe an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main hat einen Bibelabend entwickelt, an dem unter anderem der Schauspieler Peter Lohmeier mitwirkt. Er liest aus der Pfingstgeschichte.
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt von Heiligem Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab.
Eine weitere Möglichkeit, Menschen zum Text zu bringen, ist der Bibliolog. In einer Gruppe von Lesenden versetzt jeder sich in eine andere Person des ausgewählten biblischen Textes. Nach einem Selbstversuch während der Tagung sagt diese Teilnehmerin:
Man hört auf einmal Wörter und sieht und spürt Dinge innerhalb einer Geschichte dadurch, dass man mit dem Text in Beziehung tritt, viel intensiver, weil man auf einmal eine Ich-Perspektive hat. Sehr spannend. weil es Texten auch eine Chance gibt, ganz neu gehört zu werden, die man eigentlich schon satt hat und tausendmal gelesen hat und meint, man kennt sie ja.
Gott zur Sprache zu bringen, braucht demnach mehr als reine Sprachkosmetik. Die überlieferten Geschichten müssen wieder und neu erzählt werden. Anders ausgedrückt, keine Erneuerung ohne die unbequeme Arbeit der permanenten Auseinandersetzung.
Erst lesen, dann reden. Brigitte Lehnhoff über Sprache in der Kirche. Mit dem Beginn des Juli ist bundesweit das neue Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten. Es soll Sexarbeiterinnen vor schlechten Arbeitsbedingungen, Krankheiten, Ausbeutung und Gewalt schützen. Dafür müssen seit gestern alle Prostituierten angemeldet sein und einen Ausweis vorlegen. Was zum Schutz für die Frauen und auch Männer in der Branche gedacht ist, kommt aber nicht überall gut an. Auch nicht bei allen betroffenen Frauen. Alexander Meister hat sich umgehört.
Der Staat schaut künftig genauer hin. Um ein Prostitutionsgewerbe betreiben zu können, bedarf es einer Erlaubnis durch die Behörden. Und dafür müssen Betreiber detaillierte Betriebskonzepte vorlegen und Arbeitsschutzmaßnahmen einhalten.
Ich habe immer gerne mit meinen Kolleginnen zusammengearbeitet. Wir haben uns gegenseitig Sicherheit gegeben, wir haben uns aber auch gegenseitig Feedback, Austausch gegeben. Sowas wie eine Supervision gibt es ja in der Sexarbeit nicht, obwohl das auch emotional, psychologisch durchaus anspruchsvolle Arbeit ist. Und da ist es einfach ganz, ganz wunderbar, in einem Kollektiv zu arbeiten und sich mit Kolleginnen auszutauschen.
Damit ist es jetzt erstmal vorbei, sagt Undine de Rivière, die seit Jahren unter diesem Pseudonym im Milieu arbeitet. Die Sprecherin des Berufsverbands Erotische und sexuelle Dienstleistungen hat bereits erste Konsequenzen aus dem Gesetz gezogen. Denn finanziell benachteiligt es eher kleine Prostitutionsbetriebe sowie freie Zusammenschlüsse von mindestens 2 Sexarbeiterinnen. Auch deshalb, weil das Gesetz von ihnen die Trennung von Arbeits- und Wohnstätte verlange und damit höhere Kosten verursache.
Ich habe 15 Jahre lang selbst einen kleinen Betrieb gehabt. Das habe ich aufgegeben jetzt im Frühjahr dieses Jahres und arbeite jetzt alleine in meiner Privatwohnung, weil ich es nicht vereinbaren konnte, einerseits diejenige zu sein, die diese Hurenausweise meiner Kollegin kontrollieren muss und andererseits Verfassungsbeschwerde einzulegen gegen dieses Gesetz.
Als Mitunterzeichnerin einer Verfassungsbeschwerde wendet sich Undine de Rivière unter anderem dagegen, dass sich künftig jede Sexarbeiterin bei Stadt- und Gemeindeämtern registrieren lassen muss. Damit verbunden ist ein Ausweis mit Foto, Geburtsort und dem Vermerk, dass die Inhaberin der Prostitution nachgeht. Der Name kann durch ein Pseudonym ersetzt werden. Das neue Prostituierten-Schutzgesetz gefährde die Frauen paradoxerweise, findet Dorothee Türnau. Die Sozialpädagogin leitet die Beratungsstelle für Prostituierte in Hannover, Phoenix.
Dieser Ausweis ist bei sich zu führen. Da kann man sich vielleicht vorstellen, was das bedeutet, weil der kann ja mal aus der Tasche fallen oder es kann ihn jemand finden. Und viele Frauen leben ein Doppelleben, wo keiner in der Familie weiß oder im Umfeld weiß, welcher Tätigkeit sie nachgehen. Und somit werden sie quasi zwangsgeoutet.
Dorothee Türnau befürchtet, dass die Daten der Prostituierten in den Behörden nicht sicher sein werden und durch viele Hände gehen, zumal dort die tatsächlichen Namen gespeichert sind. Problematisch vor allem für Frauen aus anderen Staaten, die bei einer behördlichen Registrierung ihre Heimatadresse angeben müssen. Denn in einigen Ländern ist Prostitution verboten und kann für die betreffenden Frauen Gefängnis oder Erpressung bedeuten. Immerhin, die Anmeldung ist für die Prostituierten mit einer umfassenden Rechtsberatung durch die Behörde verbunden. Bei der Beratungsstelle Phoenix arbeitet auch Beti. Sie war selbst als Sexarbeiterin tätig und ist Sprachvermittlerin für Prostituierte mit bulgarischer Herkunft. Dass das neue Gesetz die Rechte der freiwillig Tätigen im Milieu mit dem Schutz vor Zwangsprostitution verknüpft, kann Beti nicht verstehen.
Wenn eine Frau wollte aufsteigen, natürlich kann sie aufsteigen. Niemand zwingt, dass die wirklich arbeitet. Ich bin auch selber aufgestiegen und das gibt's auch mehrere. Wir haben hier in Phoenix zum Beispiel das auch Deutschkurs immer wieder, das bitten wir für die Frau.
Beim Sozialdienst katholischer Frauen dagegen begrüßt man das neue Gesetz gerade deswegen, weil es Opfern von Menschenhandel und Zwangsprostitution besseren Schutz biete, wie aus einer Stellungnahme hervorgeht. Anders sieht es der Verband Evangelische Frauen in Deutschland. Gegen Menschenhandel und Zwang reiche das bisherige deutsche Strafrecht völlig aus, sagt die stellvertretende Vorsitzende Angelika Weigt-Blättgen. Sie befürchtet, dass sich viele Prostituierte nicht registrieren lassen, illegal arbeiten und damit schutzlos werden.
Das ist, finde ich, ein bisschen der Geist sozusagen dieses Gesetzes, zu kontrollieren, zu kriminalisieren und in einer Weise mit anderen gewerblichen Strukturen, sag ich mal, zu verknüpfen, die eigentlich diesem Gewerbe nicht vollumfänglich gerecht werden.
Schutz oder Stigmatisierung? Alexander Meister mit Stimmen zum neuen Prostituierten-Schutzgesetz. Es war eine echte Überraschung. Gestern Mittag hat der Vatikan offiziell bekannt gegeben, dass die Amtszeit von Gerhard Ludwig Müller als Präfekt der Glaubenskongregation nicht verlängert wird. Sie endet heute am 2. Juli, fristgerecht nach 5 Jahren, teilte der Vatikan kurz und knapp mit. Der oberste Glaubenshüter der katholischen Kirche wird also ausgewechselt. Auch Müller selbst zeigte sich überrascht, betonte allerdings, dass der Papst die wichtigen Ämter im Vatikan künftig nur noch für die Dauer von 5 Jahren besetzen wolle. Und das akzeptiere er, so Gerhard Ludwig Müller. Vielleicht stecken aber doch andere Ursachen hinter diesem überraschenden Ende von Müllers Macht, meint Florian Breitmeier in seinem Kommentar.
Die Entmachtung Kardinal Müllers ist ein Paukenschlag, der weit über den Petersplatz hinausschallt. Die Entscheidung von Franziskus zeigt, dass dieser keine Zeit mehr verlieren will und darf bei der Suche nach Wegen einer Kirche der Barmherzigkeit, die nahe bei den Menschen ist und nicht starr an Lehrformeln hängt. Franziskus und Gerhard Ludwig Müller zogen zu selten an einem Strang. Kreativen Wirbel machen und unerbitterliche Gesetzestreue, das passte nicht zusammen. Eine theologische Unterfütterung seines zuweilen spontanen Handelns, das braucht der argentinische Pontifex. Mit dem deutschen Dogmatiker Müller war das nicht zu machen. Viel Zeit und Energie gingen verloren. Das ist auch ein Versäumnis des Papstes. Differenz schlägt also nicht immer produktive Funken. Zu lange hielt Franziskus an Kardinal Müller fest. Vielleicht befürchtete der Papst, er würde seinen Vorgänger im Amt, Benedikt XVI., brüskieren, sollte er dessen Personalentscheidung allzu schnell wieder kassieren. Nun macht der Jesuit Jorge Mario Bergoglio den Jesuiten Luis Francisco Ladaria Ferrer zum Glaubenspräfekten. Der ist ein aufgeklärter Konservativer. Bislang war er Müllers Stellvertreter. Franziskus setzt also auf Kontinuität und Neuanfang zugleich. Jesuanische Dialektik in Reinkultur. Ein Jesuit an der Spitze der Glaubenskongregation, das gab es noch nie. Nun gibt es 2 Jesuiten, Papst und Präfekt, die die Kirchenlehre auslegen und gestalten. Ladaria gilt dabei als Verfechter einer theologischen Anthropologie, die auch der Menschenfreund Franziskus schätzt. Es gibt mehrere Gründe für die Abdankung Kardinal Müllers. Vor allem mit Blick auf das nachsynodale Schreiben Amoris Laetitia fuhr der Präfekt dem Papst wiederholt öffentlich in die Parade. Vor allem in der Frage der Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene sah Kardinal Müller im Gegensatz zum Papst kaum Handlungsspielraum, geschweige denn eine Option für Gewissensentscheidungen. Die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt durch Geistliche erfolgte für viele Kritiker zu langsam und unkoordiniert. Dafür ist im Vatikan vor allem die Glaubenskongregation zuständig. Betroffene, die in der päpstlichen Kinderschutzkommission saßen, schmissen aus Frust hin. Sie beklagten mangelnde Kooperationsbereitschaft. Interessant ist, im Umgang mit der erzkonservativen Piusbruderschaft vertraten der Papst und der Glaubenspräfekt zum Teil unterschiedliche Positionen. Franziskus wünscht sich eine Aussöhnung mit den von Rom getrennten Traditionalisten. So können deren Priester den Gläubigen bereits die Beichte abnehmen, auch Trauungen werden von der römisch-katholischen Kirche anerkannt. In einem pastoralen Sinn war auch für Kardinal Müller die Tür für die Piusbrüder immer offen. Aber ohne eine vollständige Anerkennung der kirchlichen Tradition mitsamt den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils war für ihn die kirchliche Einheit nicht möglich. Einfache Rabatte gab es bei ihm nicht. Diese harte Haltung hat Kardinal Müller auch von seinen progressiven Kritikern immer wieder Respekt eingebracht. Es wird spannend, welchen Kurs die Glaubenskongregation unter ihrem neuen Präfekten in dieser Frage fährt.
Ein Kommentar von Florian Breitmeier. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Im Forum am Sonntag gibt es heute eine neue Folge der Reihe Reformation 500. Weniger Papst, mehr Bibel. Reformatoren vor Luther heißt die Sendung am Nachmittag um 17:05 Uhr. Im Studio war Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.